Hier hat ein deutlich größerer Teil, als wir das vorher vermutet hätten, geäußert, dass sie in irgendeiner Art und Weise an ein Schicksal glaubt, was sich zum Teil auch schon in der qualitativen Vorstudie gezeigt hat. Und zum anderen zeigt sich sehr wohl auch, dass sehr, sehr vieles im privaten Bereich stattfindet und auch unter dem Aspekt der Nützlichkeit fürs eigene Leben. Also es ist nicht so, dass man pauschal sagen kann, der Glaube nimmt ab. Die institutionelle Anbindung nimmt tatsächlich sehr, sehr stark ab. Wobei man generell sagen kann, dass es jetzt in Österreich keine insgesamt religionsfeindliche Haltung gibt.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Immer wieder hört und liest man in den Medien, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher von Jahr zu Jahr sinkt, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten und dass der postmoderne Mensch nicht mehr viel mit Religion und Glaube anfangen kann. Doch stimmt das wirklich? In der heutigen Podcast-Folge stellen wir unserem Gast und auch uns deshalb die Frage, was glaubt Österreich? Unter diesem Titel wurde nämlich vor ein paar Wochen eine Studie veröffentlicht, in der Österreicherinnen und Österreicher nach ihrer Haltung zur Kirche, Glaube und Sinn befragt wurden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Glaube, Religion und Spiritualität zwar diverser werden als früher, aber nicht verschwinden. Unser heutiger Gast hat maßgeblich an dieser Studie mitgearbeitet und wird sie mit uns noch etwas genauer vorstellen und vielleicht werden wir noch erste Tendenzen herauslesen können. Lieber Herr Patrick Roos, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Patrick Roos kommt ursprünglich aus dem Rheinland in Deutschland. Er hat in Trier Theologie studiert und ist im Rahmen seines Studiums nach Wien gekommen. Die gute Lebensqualität hier in unserer Hauptstadt hat ihn 2014 dann schließlich dazu bewogen, seinen Lebensmittelpunkt nach Wien zu verlegen. Mittlerweile hat er in Theologie promoviert und ist gerade dabei, seine Masterarbeiten in Religionswissenschaften sowie Psychologie zu verfassen. Herr Roos ist Mitglied im Netzwerk Interdisziplinäre Werteforschung, das sich 2026 auch wieder mit der Europäischen Wertestudie befassen wird. Und seit 2018 ist er am Institut für praktische Theologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien angestellt. Er befasst sich seit Ende 2022 mit der Studie Was glaubt Österreich, die an der Forschungsplattform Religion and Transformation in Contemporary Society angesiedelt ist. Herr Roos wohnt, wie gesagt, in Wien, arbeitet hier und in seiner Freizeit ist er gerne in der Natur, unter anderem beim Radfahren und beim Wandern. Lieber Herr Roos, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen über die Studie geredet und auch das Dokument gelesen, was veröffentlicht wurde. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben natürlich keine Ahnung, was da gemacht wurde. Können Sie kurz erklären, um was geht es in der Studie?
Beim Projekt Was glaubt Österreich handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen der Religionsabteilung des ORF und der Forschungsplattform Religion and Transformation in Contemporary Society der Universität Wien. Sie wird geleitet von Regina Pollack und Astrid Mattes-Sippenpfennig. Und das Thema dieser Studie ist im Grunde, wie sich die religiöse Landschaft in Österreich in den letzten Jahren verändert hat, was sich da zeigt, wie die Glaubens- und Sinnvorstellungen in Österreich sind. Das war das Ziel, das auch zu erheben und da Daten und Informationen zu erhalten.
Sie haben uns ja im Vorgespräch erzählt, dass diese Studie eigentlich nicht eine Studie war, sondern dass die aus zwei Teilen besteht. Wie ist das aufgebaut oder wie sind Sie da vorgegangen?
Die Studie bestand aus zwei Teilen, nämlich zum einen aus einer qualitativen Vorstudie, die vor allen Dingen auch explorativen Charakter hatte. Das heißt, da ging es darum zu schauen, welche Themen sind überhaupt relevant und interessant und möglicherweise Themen auch, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm hatten und die für uns vielleicht dann auch von uns dann auch gar nicht berücksichtigt worden wären in dem zweiten Teil, der sozusagen das Kernstück der Studie darstellt, nämlich die quantitative Befragung, die dann auch bevölkerungsrepräsentativ ist. In dem ersten Teil der qualitativen Studie ging es darum zu fünf verschiedenen Themen, nämlich zum einen Sinnvorstellungen, Glaubensvorstellungen, ethischen Vorstellungen einer religiösen oder rituellen Praxis, sowie auch dann abschließend auch zu Gemeinschaften etwas zu erfahren und da Themen aufzudecken, die möglicherweise uns noch nicht so bewusst waren und zum anderen auch für die quantitative Studie zu berücksichtigen.
Das heißt, Sie haben in dieser qualitativen Studie mehr oder weniger erarbeitet, was sie dann in der quantitativen Studie tatsächlich abgefragt haben, um statistische Auswertungen machen zu können?
Im Grunde war es so, dass wir natürlich vorher auch schon auf der Basis von entsprechender Literatur für die quantitative Studie einige Themen hatten, die uns interessant und auch relevant erscheinen, dass die abgefragt werden. Aber vor allen Dingen auch nochmal einige Bereiche, die jetzt aus dem Bereich oder aus dem Umfeld gar nicht so stark im Vordergrund waren, die dann auch nochmal im Rahmen der qualitativen Vorstudie stark in den Vordergrund getreten sind und die wir dann natürlich auch berücksichtigt haben bei der quantitativen Befragung.
Fällt Ihnen da was spontan ein, was Sie ursprünglich nicht berücksichtigt gehabt hätten und was dann in der qualitativen Studie noch rausgekommen ist, dass Sie es mitgenommen haben?
Es geht zum Beispiel sehr viel auch um Sinnvorstellungen, die sehr, sehr breit gefächert und gelagert sind. Das heißt, da zeigt sich dann schon auch, dass es nicht nur religiöse oder im engeren Sinne religiöse Sinnvorstellungen sind, die man berücksichtigen muss, sondern tatsächlich auch ein sehr, sehr weites Feld abdeckt von natürlich auch religiösen Sinnvorstellungen, die vorhanden sind und die auch von den Befragten geäußert worden sind, aber bis hin auch zu Sinnvorstellungen im kleinen Bereich, also im engeren Lebensumfeld, die dann Familie, die auch ja das eigene Umfeld stärker umfassen. Das wäre zum Beispiel ein Bereich. Was sie auch gezeigt hat, ist, dass der Ritualbegriff oftmals schwieriger war, zumindest für die Befragten in dieser Studie, dass hier auch nochmal geschaut werden muss, wie kann man das gut abdecken, wie kann man gut erfassen, welche Rituale natürlich hier vorwiegend im Kontext von religiösen und spirituellen Bereichen Personen betreiben. Also das war zum Beispiel auch eine Herausforderung, die sich nochmal deutlich gezeigt hat im Rahmen der qualitativen Vorstudie.
Das heißt, Sie haben dann für den zweiten Teil die Fragen quasi angepasst aufgrund der Antworten vom ersten, kann man das so sagen?
Genau, also das haben wir angepasst und vor allen Dingen auch da ergänzt, wo wirklich Dinge neu waren, die wir jetzt so vielleicht gar nicht berücksichtigt hätten.
Und ich kann mir vorstellen, die Fragen muss man ja auch offen formulieren. Wenn ich jetzt Gottesdienst schreibe, fühlen sich zwar vielleicht Christen angesprochen, aber muslimische Mitmenschen vielleicht nicht. Dann muss man dann, was wählt man da dann für Wörter, dass das irgendwie für alle ansprechend ist, sage ich jetzt mal.
Also in der qualitativen Vorstudie war tatsächlich eine sehr, sehr offene Fragenformulierung drin, wo es dann eben hieß, nun möchten wir über Ihre Glaubensvorstellungen, ob Sie an Gott oder ähnliches glauben, mehr erfahren. Also das ist wirklich sehr breit formuliert und in der quantitativen Studie haben wir uns dann so beholfen, dass wir zunächst einmal relativ allgemein eingestiegen sind, also ob Personen an Gott bzw. an göttliche Wirklichkeit oder eine andere Vorstellung von Gott glauben, aber dann auch sehr spezifisch gefragt, je nach Bekenntnis der Personen, welche religionsspezifischen Rituale sie betreiben. Das heißt, wir haben Christinnen und Christen andere Fragen gegeben als Musliminnen und Muslimen, um ein Beispiel zu nennen.
Und haben Sie die Befragung, die quantitative Studie dann selber durchgeführt oder über ein Institut ausgelagert?
Die quantitative Studie war tatsächlich ausgelagert an ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut, mit dem wir auch schon gute Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, das ist wirklich dann ausgelagert worden und wir haben dann sozusagen den fertigen Datensatz mit den 2160 befragten Personen erhalten und können den dann direkt auswerten.
2160 Personen quer durch alle Altersschichten und sozialen Gruppen in Österreich.
Fast. Also wir haben sehr wohl eine bevölkerungsrepräsentative Studie hier vorliegen, allerdings nur für den Altersbereich 14 bis 75. Das heißt, da muss man es einschränken darauf, dass wir hier Aussagen treffen für den Personenkreis von 14 bis 75. Alle anderen Variablen, Geschlecht, Alter, Bildung und auch Bundesland, die sind natürlich so abgefragt, dass sie auch bevölkerungsrepräsentativ sind.
Und Sie haben jetzt also durch diese quantitative Studie ganz viele Daten gesammelt und erhoben. Wie geht man dann danach vor? Weil das muss ja dann irgendwie bearbeitet werden.
Genau, also man arbeitet sich sozusagen Stück für Stück vor, um dann auch zu den einzelnen Themen, die einen interessieren oder die vor allen Dingen auch prioritär beforscht werden sollen, Aussagen treffen zu können. Das heißt, man schaut sich an, wie verhält es sich zum Beispiel in diesem einen Feld, was uns jetzt besonders interessiert am Anfang, und zieht dann auch andere Kontextvariablen hinzu, nach denen man zum Beispiel gut auswerten kann. Das wären natürlich klassischerweise soziodemografische Variablen wie Geschlecht, wie Alter, wie vielleicht auch Konfessionszugehörigkeit, und schaut, zeigen sich da Unterschiede. Vorab schaut man natürlich erstmal noch überhaupt einmal, wie verhält sich das im gesamten Datensatz, also wie hat die Gesamtheit der Befragten geantwortet in diesen Bereichen, und was zeigt sich da? Sind da vielleicht auch schon Überraschungen drin, die man vielleicht vorher so gar nicht erwartet hätte und die auch ein bisschen konträr zu dem laufen, was man da vielleicht hätte vermuten können? Und dann arbeitet man sich sozusagen weiter in die Tiefe vor und schaut, dass man anderen spannenden Bereichen auf die Spur kommt.
Und was war für Sie so die größte Überraschung, weil Sie jetzt von Überraschungen auch gesprochen haben?
Es gab verschiedene Dinge, die tatsächlich sehr überraschend waren und auch in dem Ausmaß für uns so nicht bewusst waren. Das ist zum Beispiel ein sehr starker Schicksalsglaube, der geäußert worden ist. Das heißt, hier hat ein deutlich größerer Teil, als wir das vorher vermutet hätten, geäußert, dass sie in irgendeiner Art und Weise an Schicksal glaubt, was sich zum Teil auch schon in der qualitativen Vorstudie gezeigt hat, wobei Schicksal hier oftmals gar nicht im negativen Sinne verstanden wird, sondern eher positiv konnotiert ist. Also das war auch ein Punkt, der dann nochmal überraschend war, dass das Schicksal eben sehr oft genannt worden ist und sehr oft auch in einem eher positiven Sinne. Das heißt, dass man es anscheinend doch beeinflussen kann und dass das auch etwas Gutes für einen möchte. Das wäre ein Punkt, der sehr markant war. Und das andere sind, glaube ich, Dinge, die in sehr, sehr starker Weise auch Individualisierungsprozesse belegen. Also ich nenne ein klassisches Beispiel, wo auch gefragt worden ist, welche Form der Verabschiedung stellen Sie sich für sich selbst vor, wenn Sie einmal gestorben sind. Und da geht tatsächlich die Tendenz, unabhängig davon, ob es jetzt eine religiöse oder nicht religiöse Veranstaltung ist oder Zeremonie ist, sehr stark in diese Richtung, das in sehr kleinen Rahmen stattfinden zu lassen. Das heißt, hier spiegelt sich auch was wider, dass das im individuelleren Rahmen, in einem kleineren Rahmen stattfinden soll. Und es deckt sich auch ein bisschen damit, dass eben sehr, sehr viele Punkte auch eine Individualisierung in die Richtung zeigen, dass sehr, sehr spezifische und sehr, sehr heterogene Vorstellungen auch vorherrschen.
Also heißt, man kommt eigentlich weg so ein bisschen von Institutionen hin zu mehr privaten Glauben, kann man das sagen?
Also ich würde zumindest mal sagen, dass es für Institutionen schwieriger geworden ist, dass der institutionelle Anschluss von Personen deutlich geringer geworden ist, was natürlich auch wieder Herausforderungen beinhaltet, wie Sozialintegration geschehen kann. Also wie geschieht Einbindung von einzelnen Personen in die Gesamtgesellschaft oder auch in größere Teilaspekte von Gesellschaft. Also das ist tatsächlich eine Frage, die man sich anhand der Daten gut stellen kann und auch stellen muss wahrscheinlich, vor allen Dingen dann eben auch für institutionelle Anbieter in Anführungszeichen auf dem Markt, wie zum Beispiel die katholische Kirche. Und zum anderen zeigt sich sehr wohl auch, dass sehr, sehr vieles im privaten Bereich stattfindet und auch unter dem Aspekt der Nützlichkeit fürs eigene Leben darunter subsumiert wird. Das heißt, Personen sind offen für neue Dinge, das zeigt sich sehr deutlich. Zum anderen scheint es aber so, dass sie das sehr spezifisch auswählen, was brauche ich gerade in der jetzigen Situation. Und da sind natürlich dann eher Ansprüche, die auch von außen, die auch von der Institution möglicherweise an Personen herangetragen werden, eher unerwünscht.
Da steht auch im Dokument, das fand ich sehr spannend, dass das Leben quasi schon recht viele Herausforderungen bietet in der heutigen Zeit, dass dann eigentlich wenige Menschen auch noch die Herausforderung von Ansprüchen von einer religiösen Institution quasi mitbearbeiten wollen oder diese Herausforderung oder diese Lebensweise annehmen wollen. Das fand ich sehr spannend. Quasi das Leben ist schon so fordernd, dass sie nicht nur zusätzliche Kriterien erfüllen möchte.
Genau, ich meine, das ist natürlich jetzt nicht direkt in dem Sinne in der Studie selber abgefragt worden, aber ich glaube, die Kontextbedingungen, Kontextfaktoren zeigen das relativ eindeutig, dass wir natürlich in einem Zeitalter von verschiedenen Krisen, die gleichzeitig stattfinden, leben, die natürlich dann auch die Individuen vor größere Herausforderungen stellen und dann letzten Endes auch dazu bringen, sehr selektiv davor zu gehen, welche Ansprüche lade ich mir sozusagen zusätzlich noch auf und was wovon grenze ich mich vielleicht auch ab.
Jetzt kriegt man ja über die Medien mit, so über die letzten Jahre, dass die insbesondere die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche, also christliche Kirchen in Österreich im Wesentlichen Mitglieder verlieren. Das, man könnte damit interpretieren, der Glaube nimmt ab, also oder Religiosität nimmt insgesamt ab. Wird das in Ihrer Studie bestätigt?
Ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. Also es ist nicht so, dass man pauschal sagen kann, der Glaube nimmt ab. Die institutionelle Anbindung nimmt tatsächlich sehr, sehr stark ab. Was sich sehr wohl zeigt, ist, dass Glaubensvorstellungen deutlich breiter, deutlich heterogener werden. Also das zeigt sich, glaube ich, in einer sehr, sehr deutlichen Art und Weise im Fragebogen, dass eben die Vorstellungen nicht mehr so homogen sind, wie sie es vielleicht und in einigen Bereichen sicher auch waren. Und dass vor allen Dingen auch durch den Generationenwandel, der natürlich auch sehr stark ein Treiber dieser Geschichte ist, andere Vorstellungen hineinkommen. Da spielen dann auch verschiedene andere Prozesse, wie zum Beispiel Migration, eine sehr, sehr starke Rolle, die auch dazu führen, dass sich, wenn Sie so wollen, das Gesicht der katholischen Kirche, um mal ein Beispiel zu nennen, sehr stark verändert. Das heißt, dass das möglicherweise nicht mehr vor allen Dingen in Städten ein Phänomen ist, was in die Breite geht, sondern was eben sehr stark auch nochmal divers ist und sehr, sehr viele Personen auch mit Migrationshintergrund umfasst. Das heißt, dass wir auch innerhalb der Institutionen, wie zum Beispiel der katholischen Kirche, eine größere Vielfalt zu sehen bekommen und dass natürlich auch gleichzeitig die Konfessionsverteilung sehr unterschiedlich ist zu der Verteilung, wie sie vor einigen Jahrzehnten noch war und sich vor allen Dingen, das muss man auch nochmal klar sagen, sehr stark unterscheidet, wenn man ältere Altersgruppen, also sagen wir ab 50 Jahren betrachtet, wo natürlich noch immer eine sehr breite Majorität katholischer Personen vorhanden ist, im Vergleich zu Personen jetzt unter 25, die wir auch überrepräsentiert befragt haben, um auch speziell zu schauen, was zeigt sich bei den jüngeren Befragten. Da ist natürlich die Konfessionsverteilung eine ganz andere. Da haben wir zum einen auch einen deutlich größeren Anteil an Personen, die keiner Konfession angehören oder natürlich auch anderen Konfessionen zugehören, die stärker migrationsbedingt geprägt sind, zum Beispiel islamisch oder eben auch orthodox.
Sie haben jetzt gesagt, eben, dass Sie auch einen Fokus auf Jugendliche gelegt haben. Was ist denn da sonst noch so herausgekommen, außer die konfessionelle Verteilung, die da sehr divers ist? Auch gerne sagt man ja so, ja, Jugend, sehe ich nicht mehr religiös, spielt eh alles keine Rolle mehr. Was hat die Studie da so ergeben?
Das war eigentlich auch ein sehr, sehr spannender und sehr überraschender Befund, der sich aber wiederum in Einklang bringen lässt zu einer anderen Befragung, die wir im Rahmen der sogenannten Covid-EVS, also eine Sonderedition, die wir in Österreich erhoben haben, 2021 und 2022, zu Werten in Österreich während der Pandemie, deckt, nämlich dass es tatsächlich nicht so ist, dass die Jugendlichen, also die jüngste Alterskohorte hier 14 bis 25, was man eigentlich auch religionssoziologisch erwarten würde, niedrige Religiositätswerte aufweist, sondern dass die im Gegenteil sogar höhere Religiositätswerte aufweist und zum Beispiel auch einen größeren Glauben an Gott äußert. Und muss man auch ganz klar sagen, wir haben verschiedene Vorstellungen, verschiedene Gottesvorstellungen abgefragt, dass hier tatsächlich auch eine klassische Gottesvorstellung im Sinne eines personalen Gottes deutlich stärker vorhanden ist als die abstrakte Vorstellung eines höheren Wesens oder einer Energie, die damit verknüpft ist. Also tatsächlich auch ein sehr, sehr überraschender Befund für uns, der auch natürlich im Weiteren zu erklären ist oder wo sich dann natürlich auch die Frage stellt, was steckt dahinter und in welche Richtung geht es dann? Die Frage ist natürlich auch nochmal die, welche Form von Religiosität ist es? Ist es eine, die auch mit religiöser Praxis verknüpft ist oder ist es eine, die vorwiegend im Sinne der Zugehörigkeit oder vielleicht auch im Sinne von kognitiven Einstellungen eher verbunden ist? Das ist auch noch ein Punkt, der für uns spannend ist und den wir auch noch vertieft betrachten werden in den nächsten Monaten.
Das heißt, das können Sie jetzt noch nicht sagen, wie das dieses Thema der religiösen Praxis bei den Jugendlichen insbesondere aussieht.
Wir haben ein paar Anhaltspunkte zum jetzigen Zeitpunkt, aber es ist noch nicht so, dass das komplette Bild jetzt auch schon ausgewertet wäre. Insofern, glaube ich, sollte man zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen vorsichtig sein mit allzu konkreten Aussagen in diese Richtung. Was man sehr wohl sagen kann, es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ein Faktor, der dann natürlich mit hineinspielt, ist auch die soziodemografische Veränderung durch Migrationsprozesse, die hier vor allen Dingen, und das muss man auch sagen, in den Großstädten, natürlich vorwiegend in Wien, auch schon deutlich sichtbar wird. Das ist sicher ein Faktor, der dazu beiträgt, dass dieser Befund so ist, wie er ist.
Kann so eine Studie quasi wie eine Wahrsagekugel funktionieren? Also kann man Prognosen für die Zukunft da herauslesen?
Ja und nein. Also Prognosen sind natürlich immer schwierig und mit Unsicherheiten behaftet. Das ist schon klar. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass sich einzelne Prozesse, die sich hier zeigen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch zumindest in den nächsten Jahren in dieser Form fortsetzen werden. Das heißt, dass wahrscheinlich die Heterogenität der konfessionellen Landschaft sich weiter fortsetzen wird. Das heißt, dass auch da es weiter diverser wird, dass die institutionelle Anbindung, insbesondere der christlichen Großkirchen, deutlich geringer wird und auch da die Mitgliederverlust weitergehen wird. Also das ist, glaube ich, kein Punkt, der anhand der Daten jetzt sehr strittig wäre. Es ist natürlich langfristig dann eher die Frage, in welche Richtung bewegen sich die Religionsgemeinschaften, aber auch die Glaubensvorstellungen. Und da sind wir natürlich dann auch in dem Bereich, der die Verknüpfung hin auch zu politischen Diskursen, hin zu politischen Einstellungen und Werthaltungen umfasst. Also da ist natürlich auch vieles noch offen, in welche Richtung sich das entwickelt und wie dann auch letzten Endes die gesamtgesellschaftliche Einschätzung von Religion aussehen wird. Also da kann es natürlich auch je nach Entwicklung sehr unterschiedliche Ausformungen geben, ob es dann eher in Richtung einer religionsfeindlichen Haltung geht oder ob Religion dann doch als integraler und wichtiger Bestandteil und vielleicht auch selbstverständlich Bestandteil der Gesellschaft gesehen wird.
Ja, und viele Institutionen haben ja auch einen karitativen Auftrag, einen sozialen Auftrag. Es wird dann auch spannend zu sehen, wie das quasi die Finanzierung oder auch die Durchführung, Thema Ehrenamt und so, wie sich das verändern wird.
Genau, das ist natürlich eine Frage, die dann vor allen Dingen auch sich die Institutionen selbst stellen müssen anhand der Daten, die zum Teil natürlich, wenn man an die verschwindenden Vorstellungen des Gottesglaubens oder aus diffundierenden Vorstellungen denkt, dann natürlich schon vor Herausforderungen auch stellt. Insofern gibt die Studie, glaube ich, schon auch Anhaltspunkte dafür, welche Herausforderungen sich da für entsprechende Akteure zeigen. Und ich glaube, da ist es dann auch sehr wichtig, dass man zielgerichtet da schaut, was heißt das für uns in dem jeweiligen Kontext und wie kann man dann adäquat auch darauf reagieren.
Jetzt ist es in Österreich ja auch so, dass insbesondere der Wiener Erzbischof eine ganz besondere Stellung hat, auch in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft und so eine moralische Instanz ist, auf die man traditionellerweise hört, die gehört wird, entsprechend diese Aufmerksamkeit auch bekommt. Verändert sich das auch mit dieser Verschiebung innerhalb der Religionsgemeinschaften?
Ich glaube, es verändert sich sehr schleichend. Also es ist kein Prozess, wo man sagt, es geht jetzt von einem Tag auf den anderen. Aber es ist tatsächlich so, dass natürlich die Position auch damit verbunden ist, wie sind die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft. Und wenn sich die Mehrheitsverhältnisse in eine bestimmte Richtung verändern, dann wird natürlich auch diese Position des Wiener Erzbischofs zum Beispiel und anderer moralischer Instanzen deutlich stärker hinterfragt. Das heißt, es wird dann irgendwann an einen Zeitpunkt kommen, wo der Anteil derer, die das in Frage stellen oder auch sehr kritisch sehen, deutlich ansteigen wird und es dann auch im Rahmen einer öffentlichen Diskussion sich entladen wird und mit offenem Ausgang natürlich zunächst einmal. Aber ich glaube, hier zeichnen sich über einen längeren Zeitraum Veränderungen ab, die natürlich auch dann die Frage aufkommen lassen, wie geht man dann als katholische Kirche zum Beispiel mit diesen Entwicklungen um? Reagiert man da proaktiv und bietet von sich aus Dinge an, wie man damit umgehen kann und wie auch der Anteil, sage ich zum Beispiel, der Konfessionslosen oder auch der muslimischen oder orthodoxen Mitbürgerinnen und Mitbürger ausreichend berücksichtigt werden kann? Oder lässt man sich sozusagen von der Entwicklung treiben und reagiert dann letzten Endes darauf, dass an einem bestimmten Zeitpunkt diese Sache mehr und mehr in Frage gestellt wird?
Und ähnlich ist es ja auch mit der Präsenz von Ordensleuten, Ordensfrauen, Ordensmännern. Das war früher ganz, ganz normal. Die hat man quasi überall auch gesehen oder jeder war irgendwie als katholischer Christ Praktizierender auch damit vertraut, was ein Ordensmann oder eine Ordensfrau ist. Ist zu so Ordensleben auch etwas abgefragt worden in Ihrer Studie? Gibt es da einen Befund dazu?
Na, zu Orden haben wir jetzt gar nichts drin gehabt. Also da, das wäre, glaube ich, auch zu spezifisch geworden, weil der Fragebogen ohnehin schon sehr lang war mit einer Dreiviertelstunde bis Stunde Beantwortungszeit. Das ist natürlich schon eine Herausforderung auch für die Befragten. Insofern wäre es dann erst schwierig geworden, da noch sehr spezifisch ins Detail zu gehen, zumal wirklich unser Fokus sehr stark auf Gesamtösterreich lag. Mhm. Und dann ist auch schwieriger ist, die Einschätzungen von bestimmten Teilgruppierungen da abzufragen und adäquat zu berücksichtigen. Also insofern kann ich dazu jetzt leider nichts sagen.
45 Minuten bis eine Stunde, das ist schon eine Zeit auch. Sind die Leute einfach aus Motivation dabei oder weil sie wichtig finden, sich mitzuteilen? Oder wie motiviert man die Leute oder kriegt man die Leute dazu, an sowas mitzumachen?
In dem Fall ist es ja so, dass wir über einen Panel-Anbieter gearbeitet haben, also ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut, und diese Online-Studie dann von Personen auch durchgeführt wird, die zumindest an solche Befragungen auch gewöhnt sind und insofern da auch schon gewisse Erfahrungen haben. Und zum anderen gibt es auch zumindest einen kleinen Incentive da, dass also Personen auch einen geringeren Geldbetrag erhalten, wenn sie daran teilnehmen, was aber mittlerweile bei vielen Studien auch Standard ist und eigentlich auch gerechtfertigt ist, wenn man berücksichtigt, dass Personen da einen Großteil ihrer Zeit drauf aufwenden und dafür dann auch eine gewisse Entlohnung erhalten, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar.
Jetzt gibt's ja nicht nur Anhänger von Religionsgemeinschaften oder von einer Glaubensrichtung, sondern auch explizite Gegner und Gegnerinnen. Ist dazu in Ihrer Studie auch was abgefragt worden, wie es denn mit der Ablehnung von unterschiedlichen Glaubensrichtungen in Österreich auch ausschaut?
Ja, also wir haben sehr unterschiedliche Aspekte in der Studie drin, wo es auch darum geht, wie sind die Haltungen zu Religion generell zum einen, aber auch dann, wie sind die Haltungen zu spezifischen Religionsgemeinschaften, unter anderem eben auch abgedeckt über antimuslimische Haltungen und Einstellungen, wie weit die verbreitet sind, aber auch soziale Distanz zu verschiedenen Gemeinschaften. Also das heißt, fragt man in dem Fall so ab, weil man es ja nicht direkt abfragen kann, inwiefern würden Sie gerne oder nicht gerne neben Personen bestimmter Religionszugehörigkeit in dem Fall leben? Und da zeigen sich dann schon auch Tendenzen, dass es einen gewissen Anteil gibt, der Religion sehr kritisch gegenübersteht, was jetzt auch keine allzu große Überraschung ist, wobei man generell sagen kann, dass es jetzt in Österreich keine insgesamt religionsfeindliche Haltung gibt. Das würde ich nicht sagen, auch wenn es natürlich 20%, 15%, je nachdem, welches Item man sich anschaut, da gibt, die da sehr dezidierte und klare Haltungen haben, antireligiöse Haltungen haben. Aber es ist tendenziell dann doch eher so, dass man von einer oftmals indifferenten Haltung gegenüber Religion sprechen kann, die teilweise auch durchaus religionsfreundlich ist, wenn man in Religionsunterricht und die Haltung zum Religionsunterricht denkt. Zum anderen ist aber auch so, dass das sehr, sehr stark damit zusammenhängt, um welche Form von Religion geht's? Geht's um Religion, die im privaten Bereich betrieben wird? Da ist eine relativ große Toleranz und relativ große Palette möglich und unproblematisch. Auf der anderen Seite kann man sehr wohl sagen, wenn es um den Bereich Religion oder Religiosität und Öffentlichkeit geht und öffentliche Ansprüche und Sichtbarkeit vielleicht auch, dann wird es deutlich schwieriger und der Anteil derer, die da kritisch oder skeptisch dem gegenüberstehen, steigt tatsächlich dann auch an.
Das finde ich sehr spannend, weil das habe ich immer wieder erlebt, wenn ich Leuten begegnet bin, die gesehen haben, dass ich Ordensfrau bin. Viele sagen, ja, wenn du das willst, dann passt schon. Also da sind die Leute sehr offen. Vor allem die jüngeren Leute, habe ich das gemerkt. Die jüngeren Leute sagen, ja, deine Lebensform, ich lebe was anderes. Und eher Ältere, die kirchlich geprägt sind, vielleicht auch leider mit negativen Erfahrungen, haben eher negativ reagiert. Natürlich nicht alle, sehr klar, ist auch keine Studie, aber das finde ich sehr spannend. Das habe ich wirklich, wie sie so erlebt. Ja.
Ich würde sagen, das lässt sich durchaus auch in Deckung bringen mit den Ergebnissen der Studie, dass tatsächlich da vor allen Dingen auch bei Jüngeren, die sich vielleicht auch nicht mehr an bestimmten Dingen abarbeiten müssen, wo tatsächlich einfach ein, ja, eine unvoreingenommenere Position auch möglich ist, dass die tatsächlich sehr tolerant im Sinne von verschiedenen Lebensentwürfen sind und da tatsächlich dann auch die Haltung dahinter steckt, ja, wenn das dein Weg ist, dann mach das. Und das vielleicht etwas ältere Personen dann eher noch sich an bestimmten Bildern abarbeiten mussten oder abgearbeitet haben und das sich dann natürlich auch widerspiegelt. Das ist sicher ein Punkt. Und zum anderen, glaube ich, ist es tatsächlich auch nochmal so, wenn sie jetzt auch noch mit öffentlichen Ansprüchen oder mit bestimmten Forderungen auftreten, glaube ich, sehe es dann auch wieder ganz anders aus, dass ihnen dann nicht mehr so viel Freundlichkeit entgegengebracht werden würde, sondern dass dann da die Skepsis und die Reserve deutlich größer entgegenschlagen würde.
Sie haben auch erwähnt, dass die Sinnfrage in Ihrer Studie eine Rolle gespielt hat. Kann man aus der Studie herauslesen, wie sehr die Menschen, die befragten Menschen, den Glauben, die Religion mit der Sinnfrage in Verbindung bringen? Oder inwiefern der Glaube, die Religion den Menschen Sinn gibt?
Ja, man kann durchaus da auch Korrelationen aufdecken und gewisse Anteile oder Bevölkerungsanteile aufzeigen, für die das tatsächlich der Fall ist, für die Sinn relativ unmittelbar mit religiösen Vorstellungen, mit Glaubensvorstellungen verknüpft ist. Da muss man aber tatsächlich sagen, das ist ein Minderheitenprogramm. Da reden wir dann wirklich eher von 20% etwa in diesem Rahmen, wo man sagen kann, dass da Sinn und religiöse Glaubensvorstellungen sehr eng miteinander verbunden sind. Oftmals ist es so, dass die Sinnvorstellungen dann bei den übrigen Befragten in vielen anderen Bereichen auch beheimatet sind, was ja auch möglicherweise seine Gründe hat. Aber tatsächlich sieht man ganz generell, dass die Sinnvorstellungen auch sehr sehr heterogen und sehr breit sind. Und was vielleicht auch noch spannend war, was beobachtbar ist, ist, es hat sich in der qualitativen Vorstudie auch gezeigt, dass vor allen Dingen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen halt noch eine sehr stark, ja, ich will es nicht sagen, diesseitsorientiert, aber sehr, sehr, ja, klare Vorstellungen und klare Ideale in dem Bereich Familie, Haus, Kinder vorhanden sind. Das heißt, auch da zeichnen sich möglicherweise im Laufe des Lebens nochmal Veränderungen ab, die dann andere Prioritäten setzen lassen. Also das heißt, man muss, glaube ich, sehr, sehr stark berücksichtigen, um welche Personenkreise geht es da und was sind die jeweiligen Herausforderungen vielleicht auch, vor denen Personen stehen und wie wirkt sich das dann letzten Endes auf die Sinnvorstellungen im Konkreten aus.
Es wäre dann also eigentlich spannend, die gleiche Studie in 20 Jahren nochmal zu machen und zu schauen, wo die Entwicklung hingeht, oder?
Das wäre sicher spannend. Schade ist natürlich, dass man es dann nicht mit den gleichen Personen machen kann. Das wäre natürlich das Beste, wenn man es dann auch nochmal so sich anschauen könnte und verknüpfen könnte, wie hat die Person vor 20 Jahren geantwortet. Aber tatsächlich ist es natürlich immer reizvoll, nach einem gewissen Abstand auch nochmal zu schauen, mit einem sehr, sehr ähnlichen Fragebogen, wie verhält es sich jetzt und was zeigt sich da eigentlich in den letzten 20 Jahren, wenn Sie jetzt das Beispiel nehmen, was hat sich da überhaupt getan und in welche Richtung geht es letzten Endes auch?
Hat es vor 20 Jahren eine vergleichbare Studie gegeben?
Es gibt natürlich immer wieder Befragungen, die auch das Thema Religion in den Fokus nehmen, aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr breites Thema, sodass die Fokussetzungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Insofern gibt es jetzt keine unmittelbare Vergleichsstudie, die jetzt ja ohne weiteres vergleichbar wäre mit der, die wir jetzt durchgeführt haben. Es gibt natürlich einzelne Teilaspekte des Fragebogens, die natürlich schon vor längerer Zeit auch erhoben worden sind, die man natürlich dann gut vergleichen kann. Aber ja, in Gänze ist es schwierig, da wirklich direkte Studienvergleiche zu ziehen. Da muss man dann halt entsprechend zurückgreifen auf Literaturbefunde, auch vielleicht auch Befunde aus anderen Ländern, die da zu einzelnen Teilbereichen beforscht worden sind. Also insofern ist es dann eher so ein Zusammenziehen von verschiedenen Daten und Befunden, die man hat und ein Abgleich dann, wie sich es jetzt mit den Befunden, die wir in unserer Studie erhalten haben, zur Deckung bringen lässt.
Sie haben jetzt gerade andere Länder angesprochen, das ist mir auch gerade in den Sinn gekommen. Gibt es da einen Vergleich wirklich auch mit anderen europäischen Ländern? Wie stehen wir da in Österreich im Vergleich zu Deutschland beispielsweise da?
Ja, es gibt auch da Studien zumindest, was die grundlegenden Indikatoren betrifft. Also zum Beispiel die Einschätzung, ob man sich als religiöse Person sieht oder nicht, ob man an Gott glaubt oder nicht. Das lässt sich zum Teil auch über die Europäische Wertestudie schon abdecken und andere vergleichbare Studien, die da auf dieser ja noch relativ allgemeinen Ebene bleiben, wo man dann sehr wohl sieht, dass das sehr stark auch den konfessionellen Hintergrund nochmal widerspiegelt. Das heißt, dass ja auf der einen Seite die vorwiegend protestantisch geprägten Länder Nordeuropas hat, wo sehr früh schon solche, ja, nennen wir es mal Säkularisierungsprozesse, auch wenn man das im Einzelnen natürlich nochmal ein bisschen differenzierter betrachten kann, stattfinden. Und dann auf der anderen Seite, je weiter man Richtung katholische, Richtung orthodoxe Länder geht, grob gesagt, auch da zeigen sich natürlich nochmal Unterschiede, dass dann diese Veränderungen später stattfinden oder zum Teil noch kaum beziehungsweise gar nicht stattgefunden haben. Das heißt, Österreich ist hier, ja, in dem Bereich, wo jetzt sehr, sehr viele Veränderungen stattfinden. Das zeigt sich in anderen eher west- und nordeuropäischen Ländern schon deutlich früher. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einzelne Länder, Polen, Rumänien zum Beispiel, wo sich diese Prozesse gerade erst in der Anfangsphase zeigen. Das heißt, wo wir nach wie vor sehr hohe Religiosität, sehr hohe Gottesglaubenswerte haben. Also insofern ist Österreich da irgendwo in der Mitte angesiedelt. Und ja, was man auch sagen muss, es sind Prozesse, die zwar über einen langen Zeitraum verlaufen, aber wo es dann doch immer wieder so bestimmte Punkte gibt, wo sich dann manche Dinge beschleunigen. Und da muss man auch zum Beispiel für Österreich nochmal klar sagen, war auch die Pandemie nochmal ein Beschleuniger, was das betrifft, wo dann zum Beispiel auch viele Personen nochmal vor die Frage gestellt worden sind, was bedeutet mir mein Glaube überhaupt, wenn ja sich die Rahmenbedingungen so ändern, wenn bestimmte Dinge vielleicht auch nicht mehr so ohne weiteres oder so mühelos möglich sind, zum Beispiel der Besuch des Sonntagsgottesdienstes, fehlt mir dann was oder fehlt mir eigentlich nichts? Und das ist, glaube ich, nochmal für Österreich jetzt ein sehr markanter Punkt, wo man sagen kann, da gerät dann einiges in Bewegung und vollziehen sich dann Prozesse, die sich sonst möglicherweise über einen längeren Zeitraum erst vollzogen hätten.
Also vieles an Veränderung. Vielleicht kommt ja das eine oder andere auch noch aus der Studie raus, wenn Sie noch die Ergebnisse weiter analysieren. Und möglicherweise reden wir dann noch einmal in einem Podcast. Jetzt müssen wir schon langsam zum Ende kommen. Und zum Ende stellen wir unseren Gästen gerne eine Frage, die sich auf den Titel unseres Podcasts bezieht. Und deshalb auch an Sie die Frage, was inspiriert Sie denn in Ihrem Leben?
Gute Frage und sehr, sehr weite Frage. Inspirierend sind vor allen Dingen, glaube ich, auch Begegnungen mit Menschen, die was zu sagen haben und die auch eine offene Haltung haben und auch ja einen selber mit anderen Standpunkten konfrontieren und ja ins Nachdenken bringen, ins Nachdenken und idealerweise auch in Austausch bringen. Das ist, glaube ich, was sehr inspirierend sein kann und dann auch ja dazu führt, dass man selber wieder weitere Schritte gehen kann und auch ja selber sich weiterentwickelt und ja auch im Idealfall entsprechende Haltungen einübt und anderen gegenüber ja im Idealfall eine solche Hilfe oder Unterstützung sein kann.
Dankeschön. Für uns ist es auch immer wieder inspirierend, Menschen zu treffen, mit denen wir ins Gespräch kommen können, so wie heute. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns ein bisschen zu erzählen aus dieser Studie, was glaubt Österreich.
Ja, sehr gerne, vielen Dank.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen. Oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.